NDR Info. Themen des Tages.
Russland muss an den Tisch. Das ist ein mühsamer Prozess, der wird in dieser Woche allenfalls kleinere Schritte vorangehen. Ich rechne nicht damit, dass es in dieser Woche zu einem Durchbruch kommt.
Der deutsche Kanzler Friedrich Merz mit seinen Einschätzungen in Afrika. Erste Erfolge also ja in den Verhandlungen, aber der deutsche Kanzler sieht keinen schnellen Durchbruch für die Ukraine. Die Frist von US-Präsident Trump läuft ja am Donnerstag aus. Wir hören, an welchen Stellen nun nachverhandelt wird, welche Rolle die EU für sich beansprucht und welche Reaktionen es auch schon aus dem Kreml gibt. Ebenfalls am Donnerstag wird im Koalitionsausschuss nochmal das Rentenpaket besprochen. Da gibt es Uneinigkeit zwischen SPD und Union. 22 führende Wissenschaftler fordern nun sogar einen kompletten Stopp dieser Reform. Wir hören gleich die Gründe von einem Mitunterzeichner des Stoppappells. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Ja, zu einem der wichtigsten Themen in dieser ganzen Woche. Am Donnerstag endet die Frist, die Donald Trump der Ukraine gesetzt hat, um seinem 28-Punkte-Friedensplan zuzustimmen. Also offenbar pünktlich zu Thanksgiving möchte der US-Präsident den Krieg beendet sehen. Doch der vorgelegte Plan trägt sehr eindeutig die Handschrift Russlands, sieht Gebietsabtretungen der Ukraine vor, benennt im Gegenzug aber kaum Sicherheitsgarantien. Es gibt also nicht nur aus Sicht des überfallenen Landes dringenden Nachbesserungsbedarf. Beim Gipfel von EU und Afrikanischer Union in Angola haben sich die europäischen Staats- und Regierungschefs am Vormittag in ihrer Haltung zur Ukraine abgestimmt. Dabei hat nach Angaben von Friedrich Merz sehr große Einigkeit geherrscht. Ruth Kirchner berichtet.
Friedrich Merz steht vor dem Panorama der angolanischen Hauptstadt Luanda in der Sonne. Der Kanzler spricht über die vielen Ukraine-Gespräche der vergangenen Tage und Stunden, spricht von einem Schicksalsmoment für Europa und dämpft zugleich die Erwartungen. Frieden in der Ukraine gibt es nicht über Nacht.
Das ist ein mühsamer Prozess. Der wird in dieser Woche allenfalls kleinere Schritte vorangehen. Ich rechne nicht damit, dass es in dieser Woche zu einem Durchbruch kommt.
Trotzdem sieht der Kanzler erste Fortschritte. Nachdem die Europäer vergangene Woche von Trumps 28-Punkte-Plan für die Ukraine offenbar völlig überrascht wurden, sitzen sie jetzt mit am Verhandlungstisch. Sie waren zumindest in Genf dabei, wo am Wochenende Vertreter der USA und der Ukraine zusammenkamen. Auch SPD-Fraktionen Chef Miersch wertet das als positives Signal.
Wir begrüßen jede Form von Verhandlung, die in Sachen Ukraine passiert. Das Sterben in der Ukraine muss endlich ein Ende haben. Aber wir sagen eben auch, es darf keinen Diktatfrieden geben.
Der ursprüngliche US-Plan, der in Europa auf harsche Kritik stieß, ist in Genf nach Angaben der Bundesregierung in wesentlichen Teilen überarbeitet worden. Kanzler Merz bezeichnet Genf daher als wichtiges Zwischenergebnis auf dem Weg zu einer dauerhaften Lösung, die ukrainische und europäische Sicherheitsinteressen wahrt.
Dazu gehört, dass die Ukraine nicht zu einseitigen territorialen Konzessionen gezwungen werden darf. Die Ukraine muss sich auch in Zukunft wirksam gegen Aggressionen zur Wehr setzen können. Und dazu braucht sie starke Streitkräfte und belastbare Sicherheitsgarantien der Partner.
Doch ob all das Eingang findet in einen Friedensplan und wie Sicherheitsgarantien konkret aussehen sollen, ist weiterhin offen. Die überarbeiteten Vorschläge werden derzeit in der EU mit der Ukraine und den USA weiter abgestimmt. Linken Parteichef Van Aken reicht das nicht. Er fordert, die Vereinten Nationen einzubeziehen. Und China.
Herr Merz, Herr Macron, Frau von der Leyen, ab in den Flieger nach Peking, um China einzubinden. Weil wenn China mit dabei ist, glaube ich, sind die Chancen auf Verhandlungen und auf erfolgreiche Verhandlungen deutlich besser.
Allerdings hat sich China bislang nicht als Mittler im Ukraine-Krieg profiliert. Die AfD wiederum fordert, russische Sicherheitsinteressen nicht aus dem Blick zu verlieren. Für die Grünen betont Fraktionschefin Hasselmann, nichts dürfe ohne die Ukraine und über die Köpfe der Menschen in der Ukraine hinweg entschieden werden.
Putin darf für diesen brutalen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg nicht auch noch belohnt werden.
Doch über allen Forderungen und Hoffnungen steht die Frage, ob der russische Präsident Putin überhaupt bereit ist, über die überarbeiteten Vorschläge ernsthaft zu verhandeln. Kanzler Merz hofft auf einen Waffenstillstand, so bald wie möglich, und sieht jetzt Putin in der Pflicht.
Der nächste Schritt muss sein, Russland muss an den Tisch. Und wenn dies möglich ist, dann hat sich jede Anstrengung gelohnt. Wenn dies nicht möglich ist, dann müssen weitere Anstrengungen folgen.
Was das sein könnte, lässt Merz offen. Nach einem schnellen Friedensschluss, wie ihn sich US-Präsident Trump erhofft, klingt das nicht. Eher nach einem langen, mühsamen Weg.
Soweit Ruth Kirchner zu den Verhandlungen in Genf. Zu russischen Reaktionen kommen wir gleich, vorher aber noch zur europäischen Rolle. Denn schon früher war ja benannt worden, dass Europa auch bei der Verteidigung, der Stabilisierung, auch dem Wiederaufbau der Ukraine ein wichtiger Partner ist. Umso erstaunlicher also, dass ein Friedensabkommen zunächst ganz ohne auch die Informationen oder die Beteiligung der EU geschlossen werden sollte. Gestern hat es dann aber ja Nachverhandlungen gegeben von Delegationen der USA, der Ukraine und auch mehrerer europäischer Länder, darunter auch Deutschland. Und morgen beraten die Staats- und Regierungschefs der die Ukraine unterstützenden Koalition der Willigen. Es gebe gute Fortschritte, so die Einschätzung von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Aus Brüssel berichtet Sabrina Fritz.
In zwei Punkten ist sich die Europäische Union ziemlich einig. Jetzt kommt es auf Russland an.
Der nächste Schritt muss sein, Russland muss an den Tisch.
Unfortunately, the decision is in the hands of Putin, President Trump, of course President Zelensky.
Und die 27 EU-Lenker ziehen in dieselbe Richtung.
That we are united in our support of Ukraine.
That the EU is really, really united in fact in every detail.
So der polnische Premierminister Donald Tusk. Selbst Ungarn begrüßt die europäischen Vorschläge für einen möglichen Frieden in der Ukraine. Das könnte allerdings auch ein Zeichen dafür sein, dass die Vorschläge Moskau noch sehr entgegenkommen. Einen endgültigen Plan gibt es ohnehin noch nicht. Wie an einem geteilten Dokument wird immer weiter an den diversen Punkten gefeilt, die der Ukraine den Frieden bringen sollen. Einen schnellen Durchbruch in dieser Woche, wie es der amerikanische Präsident Trump gerne hätte, erwartet der deutsche Bundeskanzler Merz jedenfalls nicht.
Vorangehen. Ich rechne nicht damit, dass es in dieser Woche zu einem Durchbruch kommt.
Dennoch kann man sagen, dass es in den vergangenen Jahren keine ernsthafteren Gespräche gegeben hat als diese, die gerade stattfinden. Dafür haben die EU-Regierungschefs einschließlich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an einem intensiven Vielfliegerprogramm teilgenommen. Von ihrem ersten G20-Treffen in Südafrika über eine Krisensitzung im neutralen Genf und dann wieder zurück zum EU-Afrika-Gipfel in Angola. Die Ukraine war immer im Gepäck und hat die Probleme Afrikas etwas in den Hintergrund gedrängt. Morgen soll es ein virtuelles Treffen der Koalition der Willigen geben, einer Runde von 33 Staaten, die sich seit Monaten damit beschäftigen, wie die Sicherheit der Ukraine in Zukunft gewährleistet werden kann. Sicherheitsgarantien für die Ukraine sind ein Knackpunkt bei den aktuellen Verhandlungen. Von robusten Sicherheitsgarantien ist immer wieder die Rede. Den Europäern schwebt eine Beistandsgarantie ähnlich wie Artikel 5 der NATO vor. Dazu sollen sich auch die Amerikaner verpflichten und eine Entschädigung dafür erhalten. Ob sich US-Präsident Trump darauf einlässt? Der ukrainische Präsident Zelensky ist jedenfalls zu einem Treffen im Weißen Haus bereit. Er sprach von einem entscheidenden Moment für die Ukraine.
Right now. We are at a critical moment and we are working closely with the.
Wir arbeiten eng mit den USA, den europäischen Partnern und vielen anderen zusammen, um den russischen Angriff gegen uns zu beenden und echte Sicherheit zu erreichen.
Against us, against Ukraine and bring real security.
Doch ohne Moskau ist jeder Friedensplan nur Papier. Nach einem Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan soll Putin auf dem ersten 28-Punkte-Plan bestehen. Dieser sieht erhebliche Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland vor. Bis die Ukraine nicht mehr angegriffen wird, ist es also noch ein weiter Weg. Bis dahin werde die EU sie weiter unterstützen, diplomatisch, finanziell und militärisch, so der Sprecher der EU-Länder Antonio Costas.
Aus Brüssel war das Sabrina Fritz. Ja, und wir haben gehört, alle schauen jetzt natürlich gespannt nach Moskau. Der Kreml lehnt den europäischen Gegenvorschlag für einen Friedensplan in der Ukraine aber wohl ab. Kreml-Sprecher Peskow zufolge wurde Moskau noch nicht über die Ergebnisse der Genfer Gespräche informiert. Der außenpolitische Berater Uschakow dagegen meint, der Plan sei völlig unkonstruktiv und funktioniere für Moskau nicht. Dagegen bezeichnete er, dass die russische Regierung den ursprünglichen US-Vorschlag als mögliche Grundlage für eine Lösung des Konflikts sieht. Dazu mehr aus Tiflis von unserem Korrespondenten Björn Blaschke.
Die Reaktionen auf die sogenannten Ukraine-Friedensgespräche in Genf fallen in Moskau bisher äußerst spärlich aus. Dem Kreml läge bisher nichts Offizielles über das Ergebnis der Friedensgespräche für die Ukraine vor. Das erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Wir haben bisher keine Informationen erhalten. Wir verfolgen natürlich sehr aufmerksam die Medienberichte, die in den zurückliegenden Tagen unter anderem aus Genf gekommen sind. Aber offiziell haben wir noch nichts bekommen. Verschiedene EU-Politiker, aber auch US-Außenminister Marco Rubio, der die Gespräche in Genf geleitet hatte, erklärten, dass noch an verschiedenen Fragen gearbeitet werden müsse. Dazu zählt offenbar beispielsweise die Rolle der NATO für die Ukraine. Der 28-Punkte-Plan, dessen Inhalt vergangene Woche in einigen Medien durchgesickert war, wurde also verändert. Der Stand der Dinge könnte, theoretisch, Ende dieser Woche in Moskau erörtert werden. Der britische Guardian hatte am Wochenende berichtet, dass eine Gruppe US-Generäle nach Moskau fliegen werde, um den US-Plan zu besprechen. Jetzt möglicherweise in seiner abgeänderten Fassung. Aber auf die Frage, ob in dieser Woche ein Treffen zwischen einer russischen und einer US-Delegation zu erwarten sei, antwortete Kreml-Sprecher Peskow: Bislang nicht. Ich möchte daran erinnern, dass Präsident Putin gesagt hat, dass wir für solche Kontakte und Verhandlungen offen sind. Bislang gibt es aber keine konkreten Angaben zu Verhandlungen mit uns. Verhandlungen? Für sie zeigte sich der Kreml immer offen. Dabei ist Russlands Wladimir Putin grundsätzlich bei seinen Maximalforderungen geblieben. Dazu zählen keine NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine, eine neue Regierung in Kiew, Anerkennung der von Moskau beanspruchten und bisher teilweise eroberten ukrainischen Regionen als russisches Territorium. Würden diese Forderungen nicht auf diplomatischem Wege erfüllt, das hat Putin erst Ende vergangener Woche klargemacht, werde er weiter auf seine militärische Spezialoperation setzen. Also auf Krieg.
Und wir bleiben noch dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Ja, der Faktor Zeit in den Verhandlungen spielt eine große Rolle. Björn Dahlke kommentiert die Rolle von US-Präsident Trump und seiner Fristsetzung.
Von US-Präsident Trump mag man ja halten, was man will, aber er ist aktuell der Einzige, der Bewegung reinbringt in die Bemühungen, den Ukraine-Krieg zu beenden. Plötzlich funktioniert sie wieder, die europäische Krisendiplomatie, die Abstimmungsrunden, die klaren Botschaften. Warum eigentlich nicht immer so? Trumps Ideen sind selten bis zum Ende gedacht. Er will das Beste für sich rausholen. Was die Menschen in der Ukraine davon halten oder im übrigen Europa, ist ihm nicht so wichtig. Aber immerhin macht Trump etwas. So war es im Sommer beim inszenierten Alaska-Gipfel von Trump und Putin. Von jetzt auf gleich eilen führende Staats- und Regierungschefs aus Europa zu Trump ins Weiße Haus. Endlich sprechen die Europäer mit einer Sprache. Auch ein Verdienst von Bundeskanzler Friedrich Merz. Der lässt den ukrainischen Präsidenten Selenskyj ins Kanzleramt einfliegen. Merz vermittelt zwischen den Europäern und Trump hört ihm zu. Anders als bei Scholz und Merkel. Merz kann sich als Staatsmann profilieren. Soweit so gut. Aber dann passiert politisch nicht mehr viel. Eine europäische Friedensinitiative, Fehlanzeige. Mehr als 3 Monate gehen ins Land. In der Ukraine ist mittlerweile Winter und Russland greift weiter mit Drohnen und Raketen die Energieinfrastruktur an. Das soll die Menschen mürbe machen. Merz, Macron, Starmer und andere Europäer schauen zu und werden erst wieder aktiv, als Trump damit droht, dem russischen Brandstifter freie Hand zu geben. Denn nichts anderes würde es bedeuten, wenn Trumps 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Ukraine-Konflikts Wirklichkeit würde. Wieder beklagen Merz und die anderen europäischen Regierungschefs von Trump und Putin übergangen zu werden. Aber sie tun zu wenig, um das zu ändern. Militärisch und geheimdienstlich haben sie der Ukraine wenig zu bieten. Und diplomatisch sieht es nicht viel besser aus. Gesprächskanäle nach Russland gibt es nur über Umwege. Gewinne aus eingefrorenem russischen Staatsvermögen liegen herum. Die Sanktionen gegen Russland sind löchrig. Die EU spielt außenpolitisch ohnehin keine Rolle. Und dann gibt es im Hintergrund auch noch einen Wettbewerb zwischen den Europäern, wer das Sagen hat. Durch dieses akute Krisenmanagement können die Europäer im besten Fall ein weiteres Mal Schlimmeres verhindern, dass Trump die Ukraine zwingt, sich Russland zu unterwerfen. Ein eigener Plan, den Krieg zu beenden, ist das nicht. Und das gehört auch zur Wahrheit dazu. Vermutlich würde auch ein europäischer Friedensplan an Putin scheitern. Doch immer wieder nur hektisch auf Trump zu reagieren, ist zu wenig.
Die Meinung heute von Björn Dahlke. Wir kommen zu unserem zweiten Thema in diesen Themen des Tages. Zurück nach Deutschland. In der aktuellen Rentendebatte stehen vor allem die Stabilisierung des Rentenniveaus, die Ausweitung der Mütterrente, Fragen der Finanzierung und mögliche längere Lebensarbeitszeiten im Mittelpunkt. Dahinter steckt der Versuch, die gesetzliche Rente trotz alternder Gesellschaft stabil, gerecht zwischen den Generationen und finanzierbar zu halten. Bis 2031 soll das Rentenniveau stabil bleiben bei 48%. Doch wie geht es danach weiter? Wie kann eine Finanzierung aussehen, wenn doch immer weniger Arbeitnehmer in die Rentenkasse einzahlen, aber mehr Menschen Geld beziehen? Klar ist, so wie es bisher läuft, kann es nicht weitergehen. Zum 1. Januar soll ein neues Rentenpaket in Kraft treten. Aber auch in der Koalition zwischen SPD und Union gibt es darüber noch Streit. Die Sozialdemokraten wollen jetzt bei dem entschlossenen Entwurf bleiben. Vor allem junge Unionsabgeordnete fordern dringend Änderungen. Im Koalitionsausschuss ist es donnerstags auf der Tagesordnung. Uwe Jahn berichtet.
Alle in der Koalition reden von Einigung, keiner will Zugeständnisse machen. So kommt es, dass der Rentenstreit zwischen Union und SPD den Bundeskanzler bis nach Afrika verfolgt, wo er am Sonntag beim G20-Gipfel sagt:
Wir müssen uns alle in dieser Frage aufeinander zubewegen, weil wir alle gemeinsam eine Lösung brauchen und dafür arbeiten wir wirklich intensiv.
Und zwar auf verschiedenen Ebenen, womöglich auch die Parteispitzen beim Koalitionsausschuss am kommenden Donnerstag. Allerdings lässt SPD-Fraktionschef Matthias Miersch wenig Verhandlungsbereitschaft erkennen.
Es gibt auch zu diesem Rentenpaket einen einstimmigen Beschluss des Kabinetts, ohne in irgendeiner Form Zusatzerklärungen etc. Da sehe ich keinen Spielraum.
Genau da setzt die Kritik von mehr als 20 Wirtschaftswissenschaftlern an. Sie fordern, Rentenpaket zurückziehen. Dabei soll der Weg der Bundesregierung nach dem Rentenpaket zu einer Rentenkommission führen, die bestimmen soll, wie es mit der Rentenversicherung in Deutschland ganz grundsätzlich weitergehen soll. Darauf pochen auch die jungen Abgeordneten der CDU-CSU. Yannick Buri ist einer von ihnen.
Dass wir für die Rentenkommission jetzt nicht vorab irgendwelche Pflöcke einrahmen dürfen, sondern die Rentenkommission als Expertenkommission den Handlungsspielraum haben muss, alles auf den Tisch zu legen und über alles zu diskutieren. Und die Möglichkeit müssen wir der Kommission geben.
Dabei dreht sich der aktuelle Streit um das Rentenniveau nach dem Jahr 2031. Die SPD will ein Absacken verhindern. Die Jungen und manch anderer aus der Union sind anderer Meinung, die 22 Wirtschaftswissenschaftler sowieso. Die Grünen dagegen haben ein eigenes Konzept geschrieben, mit dem mehr Berufstätige die Lebensarbeitszeit von bald 67 Jahren tatsächlich erreichen sollen. Die Auseinandersetzungen in der Bundesregierung dienen Fraktionschefin Britta Hasselmann als Angriffsfläche.
Wir sind keine Hilfstruppe für schlechtes Regieren. Und deshalb steht für uns fest, diesem Rentenpaket können wir nicht zustimmen.
Auch von der AfD ist kaum Zustimmung zu erwarten. Sie strebt eine deutlich höhere Rente an, in die auch Abgeordnete einzahlen sollen. Und die Linke wartet erst einmal ab, was am Ende wirklich zur Abstimmung steht. Parteichef Jan van Aken.
Wir stimmen allem zu, was das Leben der Rentner und Rentnerin besser macht. Und wir lehnen alles ab, was das Leben der Rentner und Rentnerin schlechter macht. Das ist relativ einfach.
So einfach hätten CDU, CSU und SPD es auch gern, vor allem miteinander. Immerhin formuliert Matthias Miersch von der SPD noch einmal das Ziel.
Ich gehe davon aus, dass wir auch dieses zu einem guten Ende führen, gemeinsam.
Auch wenn die Beteiligten bis jetzt noch nicht erkennen lassen, wie sie das gemeinsam erreichen könnten.
Uwe Jahn zum Rentenstreit innerhalb der Koalition. Und nun kommt auch noch ein Appell von außen von führenden Ökonomen. 22 Wirtschaftswissenschaftler fordern das Komplette aus. Rentenpaket zurückziehen, lautet ihr Titel. Ein komplettes Aus, also alles nochmal auf Anfang. Das Kabinett hatte das Rentenpaket aber ja schon im August beschlossen. Wieso diese drastische Forderung jetzt? Das habe ich Clemens Fuß gefragt, der den Appell mit unterzeichnet hat. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Präsident des IFO-Instituts.
Ich hatte selbst schon zu einem früheren Zeitpunkt mal vor diesem Rentenpaket gewarnt und vor den finanziellen Folgen. Aber im Moment haben wir ja diese intensive Debatte. Die jungen Parlamentarier in der CDU haben gesagt, das geht so nicht. Und deshalb ist im Moment ein kritischer Zeitpunkt und insofern auch der richtige Zeitpunkt, um diesen jungen Parlamentariern eben den Rücken zu stärken und zu sagen, hier laufen Dinge schief. Dabei geht es auch nicht primär darum, jetzt hier den Jungen den Rücken zu stärken, sondern es ist einfach eine sachliche Frage. Wir müssen ja sehen, die Politik baut hier Leistungen aus im Rentensystem, obwohl wir alle wissen, es gibt künftig weniger Einzahler, mehr ältere Menschen, die Leistungen empfangen. Und das bedeutet, dass die Renten, ebenso übrigens die Pensionen, langsamer steigen müssen künftig als die Löhne. Und die Politik marschiert hier in eine andere Richtung. Hinzu kommt, dass die Politik ja gesagt hat, das ist schwierig mit der Rente und wir setzen eine Rentenkommission ein. Jetzt legt man sich aber erstmal ziemlich fest bis 2040 mit einem Gesetz und beruft dann die Rentenkommission ein. Man muss eigentlich genau umgekehrt machen. Also die Experten das mal analysieren lassen und dann mit kühlem Kopf hinterher entscheiden.
Jetzt haben Sie schon einen Punkt angesprochen und natürlich geht es um Geld, um sehr viel Geld und ja auch um Generationengerechtigkeit, also auf wessen Schultern man was verteilt. Aber gibt es nicht zumindest Teile in dem angedachten Paket, die aus Ihrer Sicht wirksam wären und muss man oder notwendig wären? Also muss man nicht sagen, die Renten kann man natürlich auch nicht beliebig absinken lassen. Erstmal klingt es ja auch nur fair, wenn die, die eingezahlt haben, dann auch eine ordentliche Rente rausbekommen.
Ja, natürlich kann man die Renten nicht beliebig absenken lassen. Es geht ja gerade darum, das Rentensystem finanziell zu sichern. Aber vieles, was in dem Paket gemacht wird, ist eben nicht wirklich durchdacht. Vieles ist schädlich und kein Element dieses Pakets muss unbedingt in den nächsten 6 Monaten verabschiedet werden. Deshalb erstmal die Kommission arbeiten lassen und dann mit dem Ergebnis kommen, dass in der Tat insbesondere für Menschen, die keine hohen Renten haben, eine gewisse Sicherheit bringt, eine Absicherung bringt, aber eben ein Paket, das wirklich ausgewogen ist. Es gibt bestimmte Elemente, zum Beispiel die Frühstartrente, die man meines Erachtens ganz streichen kann. Da geht es ja darum, dass Millionen von Jugendlichen künftig 10 Euro im Monat vom Staat bekommen sollen. Die meisten Jugendlichen brauchen das nicht. Wir bauen viel Bürokratie auf. Also es gibt große Schwächen in diesem Rentenpaket, auch jenseits der Haltelinie. Klar ist, auch die Rentenkommission wird als Ziel verfolgen, dass wir angemessene und sichere Renten haben. Aber nochmal, es kommt niemand darum herum, dass wir in Zukunft Renten brauchen, die langsamer steigen als die Löhne. Wie gesagt, das gilt nicht nur für Renten, sondern auch für Beamtenpensionen.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Herr Fuß, es gibt gar keine Eile prinzipiell. Man könnte auch erstmal beim Status quo bleiben. Auf der anderen Seite, es gibt ja auch die Idee, Anreize für Rentner und Rentnerinnen zu schaffen, eben auch schon ab 1. Januar, dass sie steuerfrei 2.000 Euro pro Monat dazu verdienen oder weiter verdienen dürfen. Ist das ein Punkt, wo Sie Daumen hoch sagen?
Nein, auch das ist nicht eilig. Das kann man machen, richtet keinen großen Schaden an, aber nützt auch nicht so wahnsinnig viel. Was wir tatsächlich brauchen, ist eine Erhöhung des Rentenzugangsalters, damit Menschen länger arbeiten, noch in die Rente einzahlen und erst später Leistung beanspruchen. Dadurch wird der Kuchen dann wirklich größer. Die Aktivrente, das ist eine Idee zur Mobilisierung von Arbeitskräften, ist auch nicht schlecht, aber es wäre eigentlich besser, wenn wir die normalen Arbeitsverhältnisse einfach verlängern und zwar in einer Weise, in der die Menschen länger in die Rente einzahlen und später Leistungen beanspruchen. Das würde die Rentenversicherung erheblich entlasten und wir brauchen eben auch Reformen, die den Kuchen vergrößern, nicht nur Reformen, die von A zu B umverteilen.
Aber wenn wir nochmal bei der Aktivrente bleiben, was sagen Sie denn als Ökonom? Hilft es zumindest im Themenfeld Fachkräftemangel?
Absolut. Also das soll ja das Arbeitsangebot steigern. Insofern geht das schon in die richtige Richtung. Aber man kann es eben noch besser machen, wenn man es hinbekommt, dass Menschen länger einfach in ihrem Job bleiben und eben auch länger Sozialversicherungsbeiträge zahlen.
So wie Sie gerade gesagt haben, dass eben alle länger arbeiten sollten, das ist ja vermutlich etwas, was Sinn macht, auch aus ökonomischer Sicht, aus wissenschaftlicher Sicht, ist aber als Politiker wahrscheinlich auch schwer zu vermitteln.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, allen Wählern ist klar, dass wir dieses Thema haben, immer weniger junge Menschen und immer mehr ältere Menschen, dass unsere Lebenserwartung, das ist ja was sehr Positives, gestiegen ist. Aber damit ist klar, dass wenn wir dazu gesundheitlich in der Lage sind, und das sind nicht alle, aber viele, dass wir dann auch länger arbeiten müssen. Ich glaube, das verstehen die Menschen schon. Was die Menschen nicht mögen, denke ich, ist, wenn man ihnen Sand in die Augen streut und so tut, als könnten wir Rentenleistungen einfach ausweiten und Haltelinien einziehen, ohne dass dann Sozialversicherungen Sozialversicherungsbeiträge ansteigen, als würde quasi das Geld vom Himmel fallen. Ehrlichkeit ist da, glaube ich, die beste Strategie.
Nun soll ja am Donnerstag im Vermittlungsausschuss nochmal darüber beraten werden. Und die Koalition hat sich ja auch im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass das kommen soll. Was wäre, Herr Fuß, jetzt aus Ihrer Sicht wirklich nötig, es zu stoppen oder zumindest den Zusatz zu haben, dass es nicht so lange gültig sein soll? Wie kommt man aus der Nummer auch aus politischer Sicht wieder raus?
Nicht alles, was in dem Paket ist, ist auch im Koalitionsvertrag. Ich könnte mir vorstellen, dass man gerade mit der jungen Gruppe jetzt nochmal verhandelt und dann vielleicht zu einem Kompromiss kommt, der in der Tat vorsieht, dass eventuell einzelne Elemente herausgelöst werden aus dem Paket und andere verabschiedet werden. Das wäre dann ein politischer Kompromiss. Das ist in Ordnung. Was ich mir idealerweise wünschen würde, wäre aber, dass man tatsächlich den Experten erst nochmal Zeit gibt. Denn es ist doch wirklich ein kurioses Vorgehen, wenn man sagt, ja, wir stellen erstmal weitreichende Beschlüsse und dann setzen wir eine Kommission ein, die dann vielleicht noch nachvollziehen darf, ob diese Beschlüsse jetzt falsch oder richtig waren. Das kann ja niemand ernst nehmen. Warum nehmen wir uns nicht die paar Monate Zeit in der schwierigen Situation, in der sich unser Land befindet, und machen die Dinge dann solide? Das wäre der weitaus überzeugendere und ich denke auch für alle Seiten gesichtswahrende Ansatz.
Meint Clemens Fuß, Professor für Volkswirtschaftslehre und Präsident des IFO-Instituts zum Rentenstreit in der Koalition. Damit enden unsere heutigen Themen des Tages. NDR